In der heutigen Spiritualitätssendung bei Radio Horeb geht's um die Heilige dieses Tages, die Heilige Elisabeth von Thüringen. Claudia Kiesel, mein Name, grüß Gott und herzlich willkommen allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Elisabeth, die Minnesängerin von der Wartburg, so haben wir diese Sendung genannt. Die Heilige Elisabeth ist eine der bekannteren franziskanischen Heiligen, die in unserem Land auch zeitweise als Nationalheilige galt. Blickt man auf das Leben von Elisabeth von Thüringen, da zeigt sich schnell, von welchen Widrigkeiten und Schicksalsschlägen der Weg der schönen ungarischen Königstochter gesäumt war. Ihr kurzes Leben dauerte nur 24 Jahre, dennoch sollte es ihr reichen, um als Heilige in die Geschichte einzugehen. Sie führte ein Leben in tiefem Glauben und widmete es mit voller Hingabe den Schwachen und Kranken. Elisabeth wurde zum Inbegriff des barmherzigen und karitativen Menschen. Dargestellt wird die heilige Elisabeth oft mit einem Korb voll Rosen, das sogenannte Rosenwunder, wie eine Legende erzählt. Wenn wir in dieser Sendung zusammen auf ihr Leben schauen, dürfte uns klar werden, Elisabeth ist keine Frau von gestern. Sie ist eine, die hinschaut, wenn andere wegschauen. Von ihr können wir uns einiges abschauen, denn fröhliche Spiritualität ist bei ihr gepaart mit Weisheit und Tatkraft, und das wird auch heute gebraucht. Jemand, der uns aus dem Leben der Heiligen jetzt erzählt und uns die heilige Elisabeth näher bringt, das ist Pfarrer Winfried Abel aus der Nähe Fulda, uns jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
Ja, grüß Gott, Frau Kiesel.
Sie, Pfarrer Abel, haben sich mit dem Leben der heiligen Elisabeth beschäftigt. Was fasziniert Sie an dieser Heiligen?
Ja, das Besondere scheint mir bei ihr zu sein. Sie haben es ja schon angedeutet, mit 24 Jahren gestorben. Das war ein komprimiertes Leben, in das alles hineingepackt wurde, was man hineinpacken kann, um heilig zu werden, um groß zu werden, um wirklich das Ziel zu erreichen und die Aufgabe zu erfüllen, die Gott einem Menschen stellen kann. Maria hat alle Formen des Frauenlebens durchkostet, von der Kindheit über ihr Teenagerleben, über die Ehe, über die Mutterschaft, über die Witwenschaft, bis hin eben zu ihrem Leben in Marburg, ihre Hingabe an die Kranken, die Leidenden, die Armen. Alles war in ihrem Leben kompakt und komprimiert zusammen, dass man gar nicht glauben könnte, dass man in 24 Jahren so vieles erleben, leisten und tun kann für das Reich Gottes. Deswegen ist Elisabeth auch so eine unglaublich bewundernswürdige Gestalt geworden, die schon zu Lebenszeiten wie eine Heilige vom einfachen Volk verehrt wurde.
Und darüber hören wir gleich noch mehr in Ihren Ausführungen. Elisabeth, die Minnesängerin von der Wartburg, so unser Sendungstitel. Erklären Sie uns bitte, Pfarrer Abel, dass es Minnesänger im Mittelalter gab, das dürfte den meisten von uns bekannt sein, doch die weibliche Form Minnesängerin gepaart mit der Person der heiligen Elisabeth, das müssen Sie uns erklären.
Ja, natürlich darf man sich die Minnesängerin von der Wartburg nicht vorstellen mit einer Laute in der Hand und irgendwelchen Liebesliedern, wie sie damals üblich waren. Es war tatsächlich damals zur Zeit der heiligen Elisabeth die Hochzeit des Minnesangs. Und besonders die Wartburg war ein Mittelpunkt für den Minnesang. Dort gingen die großen Sänger und Dichter aus und ein. Manche sagen sogar, was zur Zeit Goethes Weimar als Kulturzentrum war, das war im hohen Mittelalter zur Zeit der heiligen Elisabeth die Wartburg bei Eisenach. Also die Minne ist die Liebesform, die man im 12. und 13. Jahrhundert die hohe Minne genannt hat. Gemeint war eigentlich diese liebende Beziehung des Menschen zu Gott und der Menschen untereinander. Die Minne wurde nicht im Sinne der Sexualität verstanden. Das kam erst später, im Spätmittelalter, in der sogenannten niederen und tieferen Minne. Nein, Sie wurde mehr im Sinne der platonischen Liebe verstanden, die vor allem den ritterlichen Dienst für eine Dame, die Unterwerfung unter ihren Willen und die Werbung um ihre Gunst bedeutete, die hohe Minne. Es gingen also auf der Wartburg solche Männer wie Wolfram von Eschenbach, der Verfasser des Parsival, oder Walter von der Vogelweide ein und aus. Die waren auch der heiligen Elisabeth von Thüringen bekannt. Wolfram von Eschenbach hat einmal in einem Gedicht geschrieben: So gehe ich vom Fenster wieder auf die Zinne, da spähe ich ostwärts, westwärts, ob ich ihn wahrnehme, der mein Herz seit langem bezwungen hat. Man kann mich zu den alten Liebenden wohlzählen, nicht zu den Jungen. Das kann man auf Gott beziehen. Man kann es aber auch auf die Biografie der heiligen Elisabeth beziehen, die Ausschau hält nach ihrem geliebten Gatten, der ferne weilt auf dem Weg zum Kreuzzug. Und auf diesem Weg ist er ja auch ihr Mann, ihr geliebter Ludwig, an einer Seuche gestorben, was sie kaum verwinden konnte, weil ihre Beziehung zu ihrem Mann nicht eine bloße höfische oder gar politische Beziehung war, sondern eine echte, tiefe Liebesbeziehung. Insofern ist sie zu einer Sängerin der Liebe geworden in einem übertragenen Sinn. Aus dem Jahre 1207 ist uns der Sängerkrieg auf der Wartburg literarisch als eine Gedichtsammlung überliefert. 6 Sänger, darunter auch Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, streiten vor dem Landgrafen und der Landgräfin von Thüringen darum, wer den besten Fürsten auf die beste Weise zu rühmen verstehe. In der Zeit der Romantik, also im 19. Jahrhundert, hat der Maler Moritz von Schwind auf der Wartburg mehrere Räume mit Fresken ausgeschmückt. Das Sängerstreitfresko ist das größte von allen. Es macht den Betrachter glauben, dass er an dem historischen Ort sich befinde, wo dieses einmal stattgefunden hat, der Sängerwettstreit der Minnesänger. Dort vermeldet eine Inschrift: In diesem Saale wurde der Sängerstreit gehalten, den 7. Juli 1207, und das war der Geburtstag der heiligen Elisabeth. 1207, das war ein besonderes Jahr. Dort in diesem Jahr war es in Assisi ein junger Mann, der auf der Suche war nach dem Sinn seines Lebens und seiner Berufung und hilfesuchend und betend in einer kleinen, halb verfallenen Kapelle San Damiano vor den Toren von Assisi Gott anflehte, er möge ihm doch den Weg zeigen, zu dem er berufen ist. Damals kam die Stimme vom Kreuz, die sagte: Franziskus, siehst du nicht, wie mein Haus zerfällt? Geh hin und bau es wieder auf. Das war ein wichtiges Ereignis. Die heilige Elisabeth wurde von diesem Ereignis später zutiefst ergriffen. Es war das Jahrhundert der franziskanischen Bewegung, eine Erneuerungsbewegung in der Kirche, die viele große Heilige hervorgebracht hat, wie zum Beispiel auch den heiligen König Ludwig von Frankreich, die heilige Agnes von Böhmen, die alle von diesem franziskanischen Funken angesteckt wurden und in der Liebe zu Gott erglühten. Also Liebe als Unterwerfung unter den Willen eines anderen und die Werbung um seine Gunst, das hat die heilige Elisabeth nicht im Sinne der Werbung um einen geliebten Menschen, sondern vor allem um die Werbung um die Gunst Gottes verstanden. Bezeichnend dafür ist eine Episode aus ihrer Kindheit auf der Wartburg. Es wird berichtet, dass sie mit ihren Spielgefährten, mit den Kindern, sie war damals vielleicht 8 oder 10 Jahre alt, durch die Wartburg streifte, Sie spielten dort vielleicht Verstecken und plötzlich blieben sie wie angewurzelt vor dem Beinhaus stehen, wo die Gebeine der Vorfahren zusammengetragen lagerten. Die Kinder blieben stumm vor Schreck. Da war es Elisabeth, die das Wort ergriff und die sagte: Was diese einst waren, das sind wir heute. Was diese sind, das werden auch wir einst sein. Also, und dann kommt die Sentenz, also lasst uns Gott lieben. Es ist unglaublich, wie ein Kind zu einer solchen Weisheit gelangt. Was diese waren, das sind wir heute. Was diese sind, das werden wir einst sein. Was würden wir aus dieser Prämisse für eine Folgerung ziehen? Vielleicht würden wir sagen, also lass uns das Leben genießen. Lass uns alles hineinpacken, was möglich ist, um dieses Leben lustvoll zu gestalten. Elisabeth sagt, als Kind, lasst uns Gott lieben. Man meint, sie hätte den ersten Johannesbrief bereits gelesen. Natürlich kannte sie die Heilige Schrift nicht so genau, wie wir sie vielleicht heute kennen, wo es da heißt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das heißt, die Liebe überwindet den Tod. Deswegen lasst uns Gott lieben, sagt ein achtjähriges Kind zu seinen Spielgefährten. Da merkt man also, von welch einem Geist dieses Kind Elisabeth, diese Königstochter von Ungarn, von welch einem Geist sie erfüllt war. Eine Zeitgenossin der heiligen Elisabeth war die heilige Mechthild von Magdeburg, die ja auch in enger Beziehung zu dem Kloster Helfta stand, wo die Mystikerinnen des späten 13. Jahrhunderts sich aufhielten, wie die heilige Gertrud die Große, die heilige Gertrud von Hackeborn und so weiter. Die heilige Mechthild von Magdeburg sagte, nachdem Elisabeth mit 24 Jahren gestorben war, dass Sankt Elisabeth so bald heilig wurde und nur so kurze Zeit unter der Erde lag, darüber belehrte mich der Herr und sprach: Es ist der Boten recht, schnell zu sein. Elisabeth ist und war eine Botin, die Gott gesandt hat, um zu den unseligen Frauen, die in den Burgen saßen und die so sehr von Unkeuschheit durchflossen waren und so gänzlich mit Hochmut überzogen und ständig mit Eitelkeit so sehr umfangen, dass sie von rechts wegen in den Abgrund hätten fahren müssen. Eine merkwürdige Deutung, die wir von der heiligen Elisabeth so noch nicht gehört haben. Wie wir in der Anmoderation es schon anklang, man sieht die Elisabeth im Bild der wohltätigen Frau mit den Rosen in ihrem Arm, die den Menschen das tägliche Brot reicht und den Hungernden aufhilft und den Nackten begleitet. Aber dass sie eine Botschaft, eine Sendung hatte zu den hochmütigen Frauen auf den Burgen, die damals schon von der Unkeuschheit und vom Hochmut besessen waren, das ist eine Deutung, die uns neu ist. Aber auch das gehört sicherlich zum Leben der heiligen Elisabeth, die alle Konventionen der höfischen Lebensart damals durchbrochen hat und eine völlig neue Art von Adel verwirklicht hatte, wie sie den Menschen in der damaligen Zeit bis heute eigentlich fremd geblieben ist. Elisabeth, eine Botin zu den Frauen. Sie sollte also das Frauenbild korrigieren. Denn jede Frau ist berufen zur Mutterschaft, wie auch jeder Mann zur Vaterschaft berufen ist, was bitteschön nicht nur physiologisch gemeint ist, dass eine Frau unbedingt ein Kind gebären muss und ein Vater ein Kind zeugen muss, sondern es ist vor allem in einem spirituellen Sinn zu verstehen. Jede Frau ist zur Mutterschaft berufen, muss mütterliche Eigenschaften, Das ist die Liebesform der Frau, die mütterliche Eigenschaft zu entfalten. Und die Liebesform des Mannes ist es, die väterlichen Eigenschaften zu entfalten. Dazu war die heilige Elisabeth berufen. Man könnte also die heilige Elisabeth auch vergleichen mit dem heiligen Bruder Klaus von Flüe, der ja 3 Jahrhunderte später gelebt hat. Beide haben ihre Familien mit den Kindern verlassen, um einer größeren Mutterschaft und einer größeren ausgeweiteten Vaterschaft willen. Mutter sein ist die Liebesform der Frau. Elisabeth kann man mit 3 Namen bezeichnen und so wird sie auch oft genannt. Elisabeth von Ungarn, so wird sie auch in Ungarn verehrt. Elisabeth von Thüringen, so wird sie bei uns genannt. Oder Elisabeth von Marburg. Diese 3 Namen stehen für 3 Epochen in ihrem relativ kurzen Leben, das doch so gefüllt war mit einer solchen Dichte von Ereignissen, Erlebnissen und einer solchen dichten Fülle von Gnade, dass man nur noch staunen kann. Nehmen wir einmal zunächst die heilige Elisabeth von Ungarn. Es gab hier in der Nähe von Fulda einmal eine Vortragsreihe unter dem Titel Die Heiligen und ihre Landschaften. Man muss also immer die Heiligen auch in Bezug auf die Erde betrachten, aus der sie hervorgegangen sind. Das prägt ihren Charakter, das prägt ihre Persönlichkeit. Auch Elisabeth war eben eine besondere Persönlichkeit. Sie kommt aus Ungarn. Man stelle sich also vor, ein braunhäutiges, funkeläugiges Mädchen, voller Ungestüm, mit einem ungeheuren Temperament, kindlich und voller Charme. Geboren, wie schon erwähnt, 1207 in Ungarn im selben Jahr, wie gesagt, wo der heilige Franziskus seine berühmte Vision in San Damiano hatte und seine Berufung erfuhr. Der Vater der heiligen Elisabeth war Andreas, der König von Ungarn, aus dem Geschlecht der Arpaden. Die Mutter Gertrud, eine Bayerin, eine Deutsche, aus dem Geschlecht von Andechs-Meranien. Diese Familie war eigentlich bekannt als Familie von Verbrechern und Heiligen zugleich, also voller Gegensätze. Das war auch schon bei dem König von Ungarn, der stieß in seiner Machtgier seinen Bruder und Rivalen Emmerich vom Thron und zog sich dadurch den Bann der Kirche zu, während die Mutter Gertrud eine herrschsüchtige, rücksichtslose Frau war, die schließlich 1213 ermordet wurde. Ein Onkel der heiligen Elisabeth, also der Bruder der Mutter, war der Bischof Egbert von Bamberg, den man dem Beinamen Bellicosus, also der streitsüchtige, Kriegsführende, gab. Ein anderer Onkel war Heinrich, der an der Ermordung von Philipp von Schwaben beteiligt war. Eine andere Tante war Agnes, die in einem unehelichen Verhältnis mit dem König von Frankreich lebte. Verbrecher und dann Heilige, nämlich die Mathilde, Äbtissin von Kitzingen und die große Tante Hedwig, die Herzogin von Schlesien. Hedwig und Elisabeth hatten vieles gemeinsam. Noch heute nennt man Elisabeth in Ungarn Kedves Erzsébet, die liebe Elisabeth, Erzsébet. Das ist der ungarische Name für Elisabeth. Ein ungarisches Lied besingt die große Tochter des Landes. Sie ist unseres Landes teure, schöne Blume, unserer Nation strahlende Krone. Wir wollen uns rühmen der heiligen Elisabeth, unserer glänzenden Heiligen, der wir vertrauend nachfolgen sollen mit unserem Leben, dass wir mit ihr leben können bei unserem Gott. So besingt ein Lied die heilige Elisabeth in Ungarn. Die ungarischen Gäste, die auch auf der Wartburg sich später einfanden, sie schildern die junge Frau Elisabeth Sie trug kein Prunkgewand, aber sie war so schön und liebenswürdig, dass es niemand bemerkte. Also ihre Schönheit war nicht so sehr aufgemotzt, sondern sie kam von innen. Walter von der Vogelweide, der Minnesänger von der Wartburg, kennt das Rezept für Schönheit. Er sagt, Liebe macht die Frauen schön. Solches kann die leibliche Schönheit nicht bewirken. Sie macht nimmer liebenswert. Wahrscheinlich hat Walter von der Vogelweide mit diesen Worten auch Elisabeth vor Augen gehabt. Liebe macht die Frauen schön. Manche haben sogar in unserer Zeit die heilige Mutter Teresa eine Schönheitskönigin genannt, obwohl sie doch voller Runzeln im Gesicht war. Aber die Liebe hat sie schön gemacht. Kommen wir wieder zurück auf das Ungarnmädchen. Ihr Temperament ist auch in der stürmischen Liebe erkennbar. Wenn zum Beispiel ihr Gemahl Ludwig nach langer Abwesenheit wieder auf die Wartburg zurückkehrte, dann sprang sie ihm über den Hof entgegen, umarmte ihn, küsste ihn mehr als 1000 Mal herzlich auf den Mund. So beschreibt es der Biograf der heiligen Elisabeth. Sie war von einer stürmischen Liebe erfasst. Oder es wird berichtet, und da kommt auch wieder die Ungarin durch, dass sie ja auch als Kind die Pusta-Feuer von Ungarn noch in Erinnerung hatte. Und in Marburg hat sie eines Tages ein Fest veranstaltet, anlässlich der Verteilung ihres Witwengutes an die Armen. Sie lädt die Armen alle ein, lässt ein großes Feuer entzünden, singt fröhliche Lieder, wäscht den Armen die Füße, beschenkt sie mit Geld. Sie hat ein unglaubliches Temperament und sieht, wie die Armen sich freuen und kommt dann zu dem Schluss, seht ihr, man muss die Menschen nur froh machen. Ja, sie hat sogar noch im Sterben ein ungarisches Lied gesungen auf dem Sterbebett. Sie war wirklich eine Minnesängerin, eine Frau, deren Liebe auf so vielfältige Weise zum Ausdruck kam, dass ihr ganzes Leben ein Lobgesang, ein Minnegesang für Gott war. Und die Menschen haben das gespürt. Eine Dienerin von ihr sagt einmal aus, wenn Elisabeth besonders fröhlich war, dann weinte sie am meisten. Das erscheint tatsächlich seltsam. Froh sein und gleichzeitig weinen. Aber niemals verzog oder entstellte sie ihr Gesicht beim Weinen. Die Tränen flossen wie aus einem reinen Quell, wobei ihr Antlitz ganz heiter und froh blieb. Deswegen sagte sie von solchen, die beim Weinen ihr Gesicht verziehen, man meint, sie wollten den Herrn sozusagen abschrecken. Sie sollten ihre Gaben dem Herrn doch heiter und fröhlich darbringen. Also auch ihr Leiden und ihre Traurigkeit zum Geschenk an Gott machen. Und das macht wieder heiteren Gemüts. So ungefähr sagt es eine Dienerin aus, die Elisabeth gut kannte. Oder wenn Elisabeth jemanden traurig sah, dann fragte sie, wo ist denn jetzt der Herr? Kann man in der Gegenwart Christi, der doch immer unser Begleiter ist, traurig sein? Sie war also eine Person, die voller Fröhlichkeit, voller Temperament war. Andreas, der Vater und König von Ungarn, und Gertrud von Andechs, die Mutter, machten mit der 5-jährigen Elisabeth ein Geschäft, ein politisches Geschäft, nämlich im Jahre 1212. Elisabeth ist also 5 Jahre alt, wird sie an den thüringischen Hof nach Eisenach verbracht. Sie soll den Sohn des Landgrafen, nämlich Hermann von der Wartburg, als ihren Gemahl bekommen. Und so soll also ein Deal geschaffen werden zwischen dem Königshof in Ungarn und dem Landgrafen von Thüringen. Hermann ist der Sohn des Vaters, der auch Hermann hieß, von der Wartburg. Thüringen war damals eine große und einflussreiche Grafschaft, die von der Oder bis zum Lahn, bis zur Lahn reichte. Und so wird die kleine fünfjährige Elisabeth von Ungarn zu Elisabeth von Thüringen. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause und dann fahre ich mit dem Leben der heiligen Elisabeth fort.
Sie sind mit dabei heute Nachmittag bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung Elisabeth, die Minnesängerin von der Wartburg. So haben wir die heutige Sendung über die Heilige des Tages genannt. Und Pfarrer Winfried Abel, zugeschaltet aus Fulda, er wird uns nun weiteres über die Heilige Elisabeth und ihr Leben berichten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt bei Elisabeth von Thüringen angekommen auf der Wartburg. Der berühmte Minnesänger Walter von der Vogelweide hat einmal das Leben auf der Wartburg so geschildert: Wer ohrenkrank ist, dem rate ich, den Hof von Thüringen zu meiden. Denn wenn er dorthin kommt, wird er wahrhaftig verrückt. Ich habe mich dort ins Gedränge gemischt, bis ich es satt hatte. Die Scharen kommen und gehen Tag und Nacht. Man muss sich wundern, dass jemand da noch hören kann. Der Landgraf ist so gesinnt, dass er mit stolzen Helden, von denen jeder ein Kämpfer sein könnte, seine Habe verprasst. Ich kenne seinen üppigen Lebensstil. Selbst wenn ein Fuder guten Weines 1.000 Pfund kostete, stünde trotzdem keines Ritters Becher leer. So schildert er das Leben auf der Wartburg, wo das Gut der Armen verprasst wurde. Elisabeth mit einem feinfühligen Herzen hat das alles gesehen und auch darunter gelitten. Seltsamerweise ist schon nach 4 Jahren, nachdem sie 4 Jahre auf der Wartburg war, der ihr zugedachte Verlobte Hermann, der ja auch noch ein Kind war, gestorben. Jetzt wäre eigentlich das politische Deal beendet gewesen und Elisabeth hätte wieder nach Ungarn zurückgehen müssen. Aber da wurde aus der politischen Verbindung eine Liebesheirat. Denn Ludwig, der Bruder von Hermann, verliebte sich in Elisabeth unsterblich. Der alte ungarische Ritter Walter von Wargila, der Elisabeth mit auf den Weg auf die Wartburg gegeben war, der fragte einmal den jungen Landgrafen Ludwig, ob er Elisabeth nicht in die Heimat zurückschicken wollte. Der Landgraf sagte darauf: Siehst du den großen Berg da vorn? Wäre er rotes Gold und mein Eigentum, so wollte ich lieber auf ihn verzichten als auf meine liebe Elisabeth. Es war also aus dem politischen Deal eine Liebesheirat geworden. Elisabeth war nicht prüde in ihrer Frömmigkeit. Sie liebte Singen, Tanzen, Reiten, wie gesagt, mit ihrem ungarischen Temperament, hatte aber ein ganz feines, sensibles Herz. Eines Tages nahm sie beim Betreten der Kirche in Eisenach ihre Krone ab. Ihre Schwiegermutter, die immer sehr streng auf höfische Sitte achtete, namens Sophie, sagte: Jungfrau Elisabeth, was soll das heißen? Wollt ihr bei uns neue Sitten einführen, damit die Leute uns auslachen? Elisabeth gibt zur Antwort: Ferne sei es mir, im Angesicht meines Gottes und Königs Jesus Christus, den ich mit Dornen gekrönt erblicke, selbst ein geringes und aus Erde gebildetes Geschöpf mit eitler Überheblichkeit gekrönt zu erscheinen. Sie kann es nicht ertragen, den gekrönten, dornengekrönten Jesus zu sehen und dagegen einen üppigen, Lebensstil voller Hochmut zu führen. Sie ist eine Botin geworden gegen den Hochmut der Welt. Ein andermal ist es passiert, dass sie sich selbst entdeckte, wie sie beim Gottesdienst zu ihrem Verlobten Ludwig schaute und so von Liebe entbrannt war, dass sie laut fing an zu weinen. Nach dem Gottesdienst fragte sie die Schwiegermutter Sophie: Warum hast du geweint, Elisabeth? Und da sagte sie: Ich habe mich beim Gottesdienst dabei ertappt, wie ich der Liebe zu Jesus die Liebe zu meinem Mann vorgezogen habe. Sie hat darunter gelitten, dass sie einen Menschen mehr liebte als Gott. Gott sollte bei ihr die erste Stelle einnehmen. Und so hat sie im Grunde auch ihr Eheleben verstanden, dass ihre eheliche Liebe eine Form der Liebe zu Gott sein sollte. Nur so konnte sie später auch den bittersten Verlust ertragen, dass ihr Mann ihr von der Seite genommen wurde durch einen frühen Tod. Elisabeth protestierte auf ihre Weise gegen das Luxusleben auf dem Hof. Eine Form des Protestes war ihr Fasten. Elisabeth aß nur von dem redlich erworbenen, nachweislich redlich erworbenen Gut. Manchmal sagte sie zu den Mägden: Heute dürfen wir nur essen. Ein andermal: Heute dürfen wir nur trinken. Oder ein andermal: Heute dürfen wir essen und trinken, weil sie wusste, dieses war ehrlich Erarbeitetes. Und dann konnte sie fröhlich mit ihren Mägden bei Tisch sitzen. Ihre Schwiegermutter Sophie konnte das nicht mit ansehen und sagte manchmal zu ihr: An dir ist eine Magd verloren gegangen. Oder ein andermal: Eine Betschwester kann doch nicht Fürstin sein. In einem Punkt unterschied sich ihr Gemahl Ludwig von dem gesamten Adel seiner Zeit, der recht korrupt geworden war. Er hielt die eheliche Treue zu Elisabeth. Einmal hat ein Ritter bei langer Abwesenheit des Landgrafen zu dem Landgrafen gesagt: Herr, warum handelt ihr nicht wie die übrigen Fürsten und Edlen? Selten nur könnt ihr mit eurer Herrin zusammen sein, und eurer Jugend fällt es schwer, sich zu enthalten. Warum bedient ihr euch nicht der Mädchen? Ludwig wird erregt und sagt zu dem Ritter: Ihr Herren, wenn euch meine Gnade lieb ist, hütet euch, mir das noch einmal zu sagen. Ich habe eine Gattin, der ich die Treue halten will. Elisabeth hat also einen liebenden Mann zur Seite, der auch all das für gut hieß, was Elisabeth für gut erachtete, nämlich auch wenn sie zu den Armen ging und sich als Wohltäterin der Armen unten am Fuß des Berges der Wartburg, wo die armen Leute ihre Hütten hatten, wenn sie sich ihrer annahm. Die Legende von den Rosen, von der wir in der Anmoderation gehört haben, ist ein reines Märchen. Sie wird nämlich von der heiligen Elisabeth von Portugal, einer Großnichte der heiligen Elisabeth von Thüringen, berichtet und ist später auf die Großtante übertragen worden, geht aber davon aus, dass Ludwig eben nicht einverstanden war mit den Wohltaten und der Wohltätigkeit seiner Frau und deswegen sie verschämt die guten Gaben, die sie den Armen bringen wollte, unter ihrem Mantel verbarg, wo dann die Rosen zum Vorschein kamen. Nein, es war genau umgekehrt. Und das wird nun berichtet von einem Biograf, der zuverlässig ist. Es war Dietrich von Apolda. Der berichtet in seiner Biografie, er kannte ja Elisabeth persönlich, er berichtet, wie Elisabeth eines Tages einen räudigen Bettler, der um ein Quartier bat auf der Wartburg, nichts anderes anbieten konnte als ihr Ehebett. Die Wartburg war voller Gäste, es war ein rauschendes Fest. Ihr Mann, ihr Gemahl Ludwig war abwesend und da hat sie in ihrer großen Barmherzigkeit dem räudigen Bettler das Ehebett angeboten. Der Zufall oder die Fügung Gottes will es, dass in derselben Nacht Ludwig von langer Reise zurückkehrte und das Erste, was man ihm am Tor der Burg von der Wartburg erzählte: Stell dir vor, deine Gemahlin hat das Ehebett befleckt, hat einen räudigen Bettler hineingelegt. Ludwig kannte ja seine Frau. Er eilte hinauf in die Kemenate, hoch in das Schlafzimmer. Tatsächlich, dort fand er seine liebe Elisabeth. Und als er die Bettdecke zurückschlug, so schreibt der Biograf, da öffnete Gott dem Landgrafen die Augen des Herzens und er sah Christus den Gekreuzigten im Bette liegen und sagte zu seiner Gemahlin Elisabeth, solche Gäste darfst du mir immer ins Haus holen. Diese Legende ist der Wirklichkeit entnommen und passt viel besser zu dem liebenden Verhältnis zwischen Ludwig und Elisabeth als das, was wir vom Rosenwunder etwa gehört haben. Also Elisabeth war eine Frau, die ganz von dieser Sensibilität erfüllt war für die Armen, um ihnen beizustehen, weil sie sah und erlebte, wie sie von den Reichen ausgebeutet wurden. Walter von der Vogelweide, der Minnesänger, hat einmal in einem Lied, in einem Gedicht es so ausgedrückt: Ich saß auf einem Steine und grübelte, wie man drei Dinge zusammenbringen könne: menschliche Ehre, Reichtum und Gottes Huld. Und er kommt zu dem Ergebnis: Das geht leider nicht. Gottes Huld passt nicht zu menschlicher Ehre und Reichtum. Ich muss mich entscheiden. Niemand kann Gott und dem Mammon dienen, hat Jesus einmal gesagt. Und das war genau die Entscheidung, die Elisabeth getroffen hat. Sie hat sich für Gottes Huld entschieden. Ludwig ging diese Wege innerlich mit. Der Biograf Dietrich von Apolda schreibt einmal, zwischen Elisabeth und Ludwig war oft ein heiliger Engel Bote. Wunderschön ausgedrückt. Es gab also ein wunderbares Einverständnis zwischen den beiden Gatten durch die vermittelnden Engel, die beide zu derselben Großzügigkeit den Armen gegenüber führte. Im Jahre 1226 gab es eine große Hungersnot in Thüringen. Elisabeth hat alles weggegeben, was den Armen helfen konnte. Sie hat das Letzte gegeben an Essen und Trinken, an Kleidung und so weiter. Die Mildtätigkeit hatte ihr System. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. So heißt es einmal in der Heiligen Schrift im zweiten Thessalonischer Brief. Das heißt, die heilige Elisabeth hat durchaus auch im sozialen Sinne so gedacht, dass die Armen auch wenigstens eine Geste des Mitwirkens und des guten Willens zeigen sollten. Sie wurden eingesetzt beim Straßenbau, beim Brückenbau, bei der Erntehilfe, sodass jeder das Gefühl hatte, er war nicht nur ein Almosenempfänger, sondern er hatte es wirklich auch verdienen dürfen. Sie hat also damit den Armen das Gefühl der Würde geschenkt. Ähnlich hat es auch ihre Tante, die heilige Hedwig in Schlesien getan. Ja, dann kam die große Katastrophe, als nämlich ihr Mann eines Tages sich entschloss, an einem Kreuzzug teilzunehmen und sich von seiner Frau trennte. Diese Trennung von ihrem Mann war für sie wie ein Sterben. Und dann geschah es eben, dass Ludwig nicht einmal beim Kreuzzug bis hin in den Orient kam, sondern schon in Süditalien, in Brindisi, einer Seuche erlag. Und dann kam die Todesnachricht auf die Wartburg. Elisabeth war untröstlich. Gestorben, rief sie aus. Gestorben. Dann ist mir die ganze Welt gestorben und alles, was die Welt mir bieten kann. Sie war untröstlich. Und nun wird berichtet, wie die Schwiegermutter versuchte, sie zu trösten. Das Einzige, was Elisabeth ihr wirklich Halt gab, war, dass sie die Liebe Gottes immer als die eigentliche Stütze und die eigentliche Quelle auch ihrer Liebe zu ihrem Mann, für ihre Liebe zu ihrem Mann gesehen hat. Diese Stütze ist nie gebrochen. Die Liebe zu Gott ist geblieben. Und indem nun die Liebe zu ihrem Mann, zu ihrem lebenden Gatten in dieser Weise nicht mehr möglich war, wie sie sie vorher ausleben konnte, blieb doch für sie das übrig, was ihr den Halt und letztlich auch die Berufung für die letzten Jahre ihres Lebens gab. Sie war ja nun schon erst 19 Jahre alt und mit 19 Jahren schon Witwe. Sie hatte drei Kinder. Die drei Kinder gab sie in die Erziehung, in die klösterliche Erziehung zum Teil. Ja, und auf der Wartburg hatte sie ihren Beschützer und Herrn, ihren Gatten verloren und hatte keinen Rückhalt mehr. Sie musste und konnte nicht anders die Wartburg verlassen. Sie ging auf ihr Witwengut nach Marburg. Und hier beginnt also die Karriere der heiligen Elisabeth von Marburg. Sie hatte schon einmal, als sie noch mit ihrem Gatten zusammen war, hatte sie einmal gesagt zu ihm: Ich wollte, wer hätte nur einen Acker Land und 200 Schafe? Ich würde das Land mit den Händen bebauen und ich würde die Schafe melken, damit wäre ich voll glücklich. Nun hat sie zu dieser Armut gefunden. Hier in Marburg tut sie die niedrigsten Dienste. Eine ungarische Gesandtschaft, die einmal dorthin kam, sagte: Noch nie hat man eine Königstochter Wolle spinnen sehen. Sie war wie eine Magd. Ihr geistlicher Vater oder ihr Seelsorger Konrad von Marburg, der ein unerbittlicher und strenger Mann war, finster, asketisch, methodisch, pedantisch, furchteinflößend und gesetzlich, dieser Konrad von Marburg hat Elisabeth in einer Weise gedemütigt. Und dass Elisabeth unter diesem Regiment dieses wenig einfühlsamen Mannes nicht zerbrochen ist, das kann man nur erklären aus ihrer großen, großen Liebe zu Gott. Sie war nur noch für diese Menschen da, die ihr anvertraut waren in ihrer Armut, in ihrer Krankheit, in ihrer Bedürftigkeit. Die Schriftstellerin Ida Friederike Görres hat einmal gesagt: Elisabeth in einem modernen Caritasverband, das wäre heute ein Betriebsunfall. Diese Art der Spontanität, die Elisabeth entfaltete, diese Art von Liebe und Hilfsbereitschaft, diese passt heute in ein solches System wie der Caritasverband heute zu einem richtigen Konzern geworden ist, passt nicht mehr hinein. Heute geht alles nach bestimmten Regeln, nach arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten. Da passt diese Art von Liebe nicht mehr hinein. Und dennoch ist sie genau diese Ursprünglichkeit, die Christus in diese Welt gebracht hat, wenn er einem Armen begegnete, dem er sich zuwandte, ohne nach irgendeinem bestimmten Plan zu handeln, sondern einfach immer abrufbereit, immer in jeder Lage flexibel auf das einzugehen, was gerade ihm über den Weg kam. So ungefähr war auch Elisabeth von dieser Spontanität erfüllt, die sie also zu einer großen Liebenden machte und zu einer verehrten Frau, die schon als lebende Heilige von den Armen verehrt wurde. Konrad von Marburg, der strenge Beichtvater, hinkte in allem hinter Elisabeth her. Gäbe es nicht eine solche große Liebesgeschichte zwischen ihr und Gott, dann würde Elisabeth zerbrechen. Konrad hat sie gegeißelt. Er hat ihr das Letzte genommen. Sogar ihre Dienerinnen, die ihr oft noch Trost waren, wenn sie niemanden mehr hatte, mit dem sie sich aussprechen konnte. Am Ende ist sie nur noch ganz allein mit einem von Grätze befallenen Jungen. Ihr Lächeln unter den Tränen, das war das besondere Charisma bei ihr. Sie weinte viel, aber alles war unterlegt von einer unglaublichen Freude an Gott. Wie schon gesagt, wenn jemand traurig neben ihr war oder zornig, dann fragte sie, wo ist jetzt der Herr? Sie konnte es gar nicht begreifen, dass jemand traurig sein konnte, wenn Gott doch da ist, wenn Jesus mein Gefährte ist, ja, wenn er in mir lebt. Und deswegen wirkte sie so liebenswert selbst unter Tränen. In Marburg hat sie ein Spital gegründet. Sie hat ihr Witwengeld dafür gegeben, dass den Kranken, den Leidenden ein Dach über dem Kopf gegeben wurde. Aber ihre Pflege hat sie mehr als Seelsorge betrachtet als eine soziale Arbeit. Für sie war es wichtig zum Beispiel, dass nur die in das Spital aufgenommen werden konnten, die auch vorher eine Beichte abgelegt hatten. Das heißt, sie wusste, dass entscheidend ist, dass der Mensch den Weg zu Gott nicht verfehlt. Ob er jetzt hier auf der Erde glücklich ist oder unglücklich, gesund oder krank, jung oder alt, das spielt alles keine Rolle. Entscheidend ist, dass er den Sinn seines Lebens nicht verfehlt. Deswegen legte sie Wert darauf, dass jeder, der in das Spital aufgenommen wurde, auch die Sakramente empfing. Im Mittelalter nannte man ja die Krankenhäuser und Spitäler Hôtel de Dieu, das Hotel Gottes. Und wir wissen ja zum Beispiel von dem Isenheimer Altar in Colmar, dass er in einem solchen Spital war, wo die Pestkranken in Reihen da in ihren Betten, auf ihren Lagern lagen und in diesem Blick auf den gekreuzigten, ja mit Pestbeulen behafteten Christus getröstet wurden, weil sie in ihm den erkannten, der alle Krankheiten getragen und die Menschen darin erlöst hat. Das war für sie, für Elisabeth, eine selbstverständliche Erkenntnis. Sie hat nie Theologie studiert, aber das Wesentliche, das hat sie erkannt. Also wie gesagt, sie legte Wert darauf, dass die Pflege an den Kranken eine Form der Seelsorge war. Und so lässt die Liebe die heilige Elisabeth reifen. Sie wird von der Mutter der Familie zur Mutter der Armen. So ähnlich wie zum Beispiel auch die Berufung der Jünger vom See Genezareth von den Menschenfischern, als von den Fischern am See zu den Menschenfischern wurde, oder von König David vom Hirten der Schafe zum Hirten des Volkes, so wird Elisabeth von der Mutter der Familie zur Mutter der Armen. Sie ist nur 24 Jahre alt geworden. Am 17. November 1231 hat sie ihr Leben in die Hände Gottes zurückgegeben. Und es wird berichtet, wie ich schon sagte, dass sie sterbend noch ein Lied gesungen hat und dass nach ihrem Tod die Singvögel draußen anfingen, ein Konzert zu geben. Das heißt, man spürt, ihr ganzes Leben war nichts anderes als ein Lobgesang, ein Minnegesang für Gott, ein Liebeslied für Gott. Schon 6 Jahre nach ihrem Tod ist Elisabeth heilig gesprochen worden. Und das war eine Besonderheit, weil im Grunde die Proklamation der heiligen Elisabeth als Heilige mehr vom Volk ausging als von der offiziellen Kirche. Sie war einfach die lebende Heilige, die durch den Tod bezeugte, dass ihr ganzes Leben authentisch eine Christusliebe war, wie sie auch nur in der Weise geliebt werden kann, wenn der Mensch sein Leben hingibt. Noch einmal ihre Sendung gegen die Unkeuschheit, wie es der heilige Mechthild von Magdeburg ausdrückte, die wird gesühnt durch ihre harte Askese und ihre Treue, ihre eheliche Treue zu ihrem Mann Ludwig. Der Hochmut, gegen den sie zu Felde zog, wie der heilige Mechthild sagt, wird dadurch gesühnt, dass sie sich erniedrigt und bei den Mägden sitzt und selbst eine Magd wird, eine Ancilla Domini. Und die Eitelkeit besiegt sie, indem sie ihre Krone ablegt und damit die Krone des Himmels verdient. Heute würde man sagen, ist sie die große Heilige gegen eine falsche feministische Ideologie und vor allem die Verleugnung der Mutterschaft. Mutterschaft ist eine Berufung, so wie Maria, die Mutter Jesu, diese einzige Berufung hatte, Mutter Gottes zu werden, um damit Mutter aller Menschen zu werden und Mutter der Kirche. Elisabeth hat in 24 Jahren alle Stadien des Frauseins durchschritten. Jesu Verheißung, ihr, die ihr alles verlassen habt, werdet auf Thronen sitzen und Richter sein. Diese Verheißung erfüllt sich an Elisabeth, die gereift ist in der Liebe bis zum völligen Verlöschen, wie eine Kerze, die sich völlig verzehrt hat. Ein moderner Liederdichter Peter Gerloff hat einen Text gedichtet, mit dem ich schließen möchte. Du stehst als stumme Frage vor uns, Elisabeth. Was wiegen unsere Tage und welche Tat besteht? Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im
Im
Anfang,
Anfang, so auch jetzt und alle
alle Zeit
Zeit
und
und
in
in
Ewigkeit.
Ewigkeit.
Amen.
Amen. Das war über die heutige Tagesheilige, die heilige Elisabeth, die Minnesängerin von der Wartburg, Elisabeth von Ungarn, Elisabeth von Thüringen. Ja, sie hat viele Namen, die heilige Elisabeth. Über ihr Leben haben wir heute einiges gehört von Pfarrer Winfried Abel in dieser Spiritualitätssendung. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Abel. Empfehlenswert ist diese Sendung auf jeden Fall zum Weitergeben. Vielleicht auch an Namensträgerinnen, die Elisabeth heißen. Merken Sie sich diese Sendung vor. Empfehlen Sie diese Sendung weiter. In Kürze wird sie in unserer Mediathek auf horeb.org abrufbar sein und Sie können sie auch weiter verschicken. Gerne auch eine CD von dieser Sendung bestellen. Das können Sie wieder ab Montag. Da ist unser Radio Horeb CD-Dienst wieder für Sie telefonisch erreichbar. Und jetzt am Schluss, Pfarrer Abel, darf ich Sie bitten, dass Sie noch mit uns kurz ein Gebet sprechen und noch Ihren priesterlichen Segen heute mitgeben.
Ja, Herr, du hast deiner Kirche und der Menschheit immer wieder wunderbare Boten deiner Liebe gesendet bis in unsere Zeit. Und diese Boten deiner Liebe sind auch zugleich die Zeugen für deine Wirklichkeit, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, die wir nie begreifen würden, wenn sie nicht offenbar würde an lebendigen Menschen in Fleisch und Blut. So wie du in Fleisch und Blut in Jesus die Liebe und Barmherzigkeit auf diese Welt gebracht hast. Danke, Herr, für all diese Menschen, die du jedem Jahrhundert schenkst, um dadurch deine Kirche mit einer Frischzellentherapie zu erneuern. Amen. Und auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, der heiligen Elisabeth von Thüringen und aller Engel und Heiligen segne, behüte euch, stärke euch im Glauben und schenke euch eine glühende Liebe ins Herz, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ihnen allen noch einen schönen Samstagnachmittag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.